Hallo und herzlich willkommen bei den Brettspielmonstern. Wir sind beim zweiten Teil unserer Highlights von 2022. Bei mir wie immer der liebe Ingo. Hallo Ingo.
Hallo Ronny, ich grüße dich.
Gut, wir haben das jetzt mal abgebrochen, nachdem wir ein bisschen mehr als 30 Minuten hatten und haben aber noch eine große Liste vor uns mit Spielen, die uns interessieren. Und ich würde sagen, ohne langes Tamtam machen wir direkt weiter und du darfst beginnen.
Ja, ich werde ein bisschen nostalgisch. Denke an meine Jugend, ein Spiel, was ich nie besessen habe, ein Spiel, was schon Kultstatus hat in der Spielgemeinde, was gebraucht, selbst mit teilweise fehlenden Komponenten für hunderte von Euros gehandelt wurde in irgendwelchen abgeranzten Kartons.
Und, ich weiß es.
Ja, und es gab sogar früher Fernsehwerbung dafür in den 90ern und 80ern, das weiß ich noch. Ich habe dieses Spiel selber aber nicht besessen, sondern nur ein Nachbarsjunge, der hatte dieses Spiel, da durfte ich ab und zu mal mitspielen. Ja, und dieses Spiel wird jetzt neu aufgelegt. Die Firma Hasbro hat sich die Lizenzrechte wohl gesichert und wird jetzt in der ersten Jahreshälfte eine Neuauflage rausbringen, die im Endeffekt das alte Spiel ist. Es wird wohl nicht groß an Regeln was geändert, was natürlich jetzt auch nachteilig sein kann, da das Spiel ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf die Neuauflage von HeroQuest.
Dazu noch ein paar Informationen. Hasbro hat sich die Rechte nicht gesichert, sondern die haben damals MB aufgekauft.
Das stimmt.
Die Herausgeber des Spiels waren und hatten im Grunde schon immer die Rechte intus. Also die hatten schon immer die Möglichkeit, das zu machen. Und jetzt kommt das Ganze bei Hasbro raus, aber im Vertrieb hier in Deutschland über Asmodee.
Ja, du hast recht. Vielen Dank für die Klarstellung. Es gab ja mal irgendwann einen Kickstarter oder so, wo einer versucht hat, Geld zu sammeln mit einem HeroQuest und das wurde aber dann nicht verwirklicht aufgrund von Lizenzthemen. Und MB selber gibt es ja nicht mehr. Die sind ja, soweit ich das weiß, irgendwo aufgegangen in Hasbro. Und jetzt plötzlich kam aus dem Nichts heraus, es gab für Nordamerika letztes Jahr eine, auf der Hasbro-Seite selber eine Crowdfunding-Kampagne, die wohl guten Erfolg hatte und über Europa war nichts bekannt. Und jetzt dann, weiß nicht, vor 2-3 Monaten hieß es dann, okay, und jetzt kommt das Ganze auch in Deutschland raus. Und dann hat man natürlich schon gemerkt, auch auf den Social-Media-Plattformen, wie plötzlich in den Flohmärkten alles mit HeroQuests geflutet wurde, wo die Leute nochmal versucht haben, ihr gebrauchtes HeroQuest ohne Totenschädel für 120 Euro zu verkaufen. Und das war schon sehr interessant zu beobachten. Das neue Spiel jetzt hier, die Neuauflage, ist auch nicht günstig, kostet auch dreistelligen Eurobetrag, zumindest im UVP. Es werden noch 2 Erweiterungen rauskommen und es ist eben das klassische HeroQuest. Also einer ist der Dungeon Master, anderen spielen die Helden. Roll and Move, schön, nach alter Väter Sitte. Es wird gewürfelt, es wird nach vorne gerückt, es werden Monster erschlagen und Entdeckungen gemacht. Das Schöne bei HeroQuest, was mich früher immer fasziniert hatte an solchen Spielen, war, man konnte sich selber ein Dungeon basteln, sozusagen. Man konnte selber eine Geschichte erfinden. Man konnte selber die Räume ein bisschen so aufteilen und selber Sachen erfinden. Das wird mich wahrscheinlich heute weniger reizen, aber nichtsdestotrotz einfach dieses Kultfaktor, den freue ich mich. Ich war immer zu geizig, 120 Euro für ein abgeranztes Spiel auszugeben. Und jetzt kriegt man eben für einen natürlich ähnlichen Preis, aber ein neuwertiges Spiel vom Material her, was aber immer auch das alte Spiel ist. Das kann auch eine große Enttäuschung werden, wenn man es dann spielt, ja, dass der Kult vielleicht einfach zu groß war und das Spiel natürlich das Ganze gar nicht erfüllen kann, mit heute modernen Brettspielen mitzuhalten. Aber ich freue mich drauf.
Ich spiele es dann gern mit dir. Also ich habe es jetzt auch noch nicht vorbestellt und habe es auch noch nicht auf meiner Liste, dass ich es haben möchte. Aber zumindest würde mich das auch interessieren. Ich habe es auch als Kind nie gespielt. Aber natürlich kenne auch ich die Werbung mit dem großen Gong, wo der kleine Junge dagegen haut und dann...
Ja, und dieser riesige Barbar mit diesem riesigen Schwert. Ja?
Genau, der Barbar und der Ork, glaube ich, und sowas.
Ja, dieses alte Cover.
Schon ziemlich cool. Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Das können wir auf jeden Fall mal spielen. Gut, auf meiner Liste wäre jetzt als nächstes ein Spiel, das jetzt schon am Anfang diesen Jahres erscheinen soll. Und das war auch ein Spiel, das gefördert wurde, aber es war auf der Spieleschmiede. Das besteht nur aus Karten. Und zwar sind es gleich 2 Spiele in einem. Oder beziehungsweise es sind gleich 2 Spiele, die veröffentlicht werden und die man beide kaufen kann, aber die beide im Grunde dasselbe Spiel, nur mit anderen Völkern sind. Und zwar geht es hier um Imperium. Mhm. Imperium Classics und Imperium Legend heißt, glaube ich, das andere. Das ist ein Spiel für 1 bis 4 Spieler. dauert ungefähr 60 bis 120 Minuten. Die Designer sind Nickel Buckle und David Tucci. Und das Ganze kam ursprünglich bei Osprey Games und wie gesagt in der Spieleschmiede wurde es auf Deutsch umgesetzt. Welcher Verlag jetzt da genau von den Spieleschmieden-Verlagen das jetzt rausbringt, kann ich jetzt gar nicht sagen. Müsste ich mal kurz gucken. Das dürfte Giant Rock sein. Der deutsche Verlag ist dann Giant Rock, wie gesagt, von der Spieleschmiede, einer der Verlage. Ja, genau. Also worum geht es? Wir haben verschiedenste Völker. Das können Römer, das können Wikinger, das können Griechen oder andere Nationalitäten sein, die wir dann uns aussuchen, haben dann ihr eigenes Kartendeck und jedes Volk spielt sich ein bisschen anders da. Also jedes Volk hat ein paar andere Mechanismen, ein paar andere Aktionen und Funktionen, ein paar andere Ziele, die sie auch erreichen wollen. Man spielt halt sein Deck und man entwickelt seine Nation und versucht halt mit den Aktionen und den Möglichkeiten dieser Nation das meiste rauszuholen und am besten halt und am schnellsten zu entwickeln, die meisten Punkte und sein Ziel zu erfüllen. Und das kann man, wie gesagt, alleine spielen oder halt auch gegen bis zu 3 Spieler. Und ja, also ich finde generell ja so Aufbauspiele, Situationsspiele sehr cool und auch Spiele, wo du dann quasi jedes Volk so seine eigenen Möglichkeiten und eigenen Fähigkeiten hat, finde ich auch sehr anregend, sehr interessant. Ja, und ich hoffe einfach, dass das wirklich so ein schnelles, also schnell in Klammern, 1 Stunde bis 2 Stunden ist auch relativ lang, aber ein relativ schnelles, unkompliziertes Zivilisationsspiel ist, wo ich meinem Volk, meine Nation, ja, wo ich richtig so das Gefühl habe, dass ich die voranbringe und die ausbauen kann und da wirklich was mit erreiche. Das finde ich ganz cool und interessant. Habe ich mir beide Spiele direkt gefördert und die sollen jetzt Anfang des Jahres rauskommen.
Spiele ich gerne mal mit. Bei mir auf der Liste steht ein Spiel, wo, glaube ich, sehr viele Menschen darauf warten und was bereits letztes Jahr in Essen möglicherweise schon hätte erscheinen sollen, aber es ist bis heute noch nicht da. Und das Spiel kommt auf Deutsch beim Schwerkraft Verlag, ist auf Englisch natürlich schon erschienen, wird auch allgemein gelobt. Ein Spiel von Ryan Lockett.
Sleeping Gods.
Sleeping Gods, genau. Sleeping Gods ist ein Storytelling-Spiel, ein Storytelling-Spiel, was wieder in einem auf einem Ringbuch-Spielfeld spielt und man einfach Abenteuer erlebt in einer Welt, die in einer alternativen Welt mit einem Dampfschiff irgendwann 1920, 1930, aber in einer alternativen Welt und ja, der man einfach Abenteuer erlebt. Ich kann viel mehr dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich kenne oben und unten, ich kenne nah und fern, aber das Ganze soll noch sehr viel opulenter sein, sehr viel ausufender sein, sehr viel mehr Story haben, sehr viel mehr interessante Entscheidungen beinhalten und da warten sehr viele Leute drauf. Und so auch ich.
So auch ich. Stand auch auf meiner Liste. Das hätte jetzt auch als nächstes fast schon kommen können bei mir. Ja, man kann dazu vielleicht noch sagen, das Ganze ist ja eine Art Reihe von ihm. Also er hat damit oben und unten angefangen, hat aber auch noch einige andere Spiele dazu rausgebracht. Und das Ganze geht darum, dass man halt immer irgendwelche Aktionen ausführt, dafür dann einen Text vorliest und bei dem Text dann eine Entscheidung treffen muss. Meistens ist es dann immer so eine Aufgabe, die ist etwas leichter oder eine Aufgabe, die ist etwas schwerer, die man dann erfüllen muss. Und dann hat man halt auch manchmal so einen Glückswurf dabei, wo man dann nochmal den Würfel bewerfen darf, ob man das die Aufgabe überhaupt schafft oder nicht schafft. Und je nachdem, ob man sie schafft oder nicht schafft, kriegt man dann einen anderen Text vorgelesen. Und ja, das Ganze soll halt so ein Erkundungs-Abenteuer-Spiel werden. Soweit ich weiß, diesmal kooperativ. Die anderen waren ja nicht kooperativ. Und ja, also ich freue mich auch super drauf. Vor allem, ja, Ryan Lockert ist halt auch für seinen besonderen Grafikstil bekannt. Er malt ja auch selbst. Der tut das Spiel ja erfinden. Der ist ja der Designer und der Maler, also der Artist. Ja, also mir hat bisher eigentlich jedes Spiel gut von ihm gefallen. Allerdings hatten die alten Spiele halt die Schwäche, dass die Geschichte an sich nicht so eine große, epische, zusammenhängende Geschichte war. Das war ja immer so, dass man viele kleine Geschichten hatte und viele kleine Aktionen und ja, so Aufgaben bekommen hat, aber nicht wirklich eine große, gesamte Geschichte, so ein Feeling von jetzt habe ich diese Welt erlebt, hatte. Und das soll mit Sleeping Gods, glaube ich, anders werden. Da soll man wirklich eine Kampagne spielen, so eine große Geschichte spielen, die aber so viele verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Wege hat, dass man, obwohl man die Kampagne einmal durch hat, sie nochmal machen kann, eine andere Richtung mit dem Schiff fahren kann und was ganz Neues erleben kann. Also sprich, Man hat wirklich den Wiederspielreiz und kann auch andere Entscheidungen treffen bei den Orten, wo man vielleicht schon gewesen ist und hat dadurch ganz anderen Geschichtsverlauf und ein ganz anderes Spiel, als man vorher hatte. Und das finde ich auch ganz cool und ganz, ja, ganz interessant, da habe ich auch voll Lust drauf. Vor allem, weil auch die Kampagne viel kürzer sein soll. Das ist jetzt nicht so wie bei Gloomhaven oder so, dass man da ewig viele Spiele spielen muss, um mal die Kampagne zu beenden. Sondern ich glaube, mag mich täuschen, aber ich glaube, so 7 Partien waren das, glaube ich, irgendwie gewesen. Dann hat man eine Kampagne durch. Und dann kann man quasi direkt wieder anfangen und eine neue Kampagne starten. Das fand ich auch super interessant.
Genau, aber es bietet eben eine ganze Menge Story. So habe ich es vernommen. Es bietet eine ganze Menge Story. Und ja, kommt auch im englischen Sprachbereich sehr gut an. Ist, wenn ich da mal hier nachschaue, auf BoardGameGeek Platz 23 thematische Spiele und Platz 187 Spieler aller Zeiten. Also steht schon sehr weit oben.
Schon mit sehr viel Vorschusslorbeeren auf Englisch gestartet und ich hoffe auf Deutsch, dass es gut umgesetzt ist und dass es auch passt. Sleeping Gods oder auf Deutsch wahrscheinlich Schlafende Götter.
Schlafende Götter auf Deutsch, ja.
Gut, dann habe ich ein Spiel auf meiner Liste, das du vielleicht auch auf der Liste hast, denn ich weiß, dass du wahrscheinlich es auch schon gekauft hast. Also bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber ich glaube, du hast es auch schon vorbestellt.
Was?
Und zwar das Spiel Oath, Chronicles of Empire and Exile.
Oh ja, oh ja, ja.
Das Spiel erscheint bei Spielworks auf Deutsch, ist ursprünglich ein Spiel von Ladder Games, ist für 1-6 Spieler, Dauer ungefähr 45 bis 120 Minuten. Ich kann das Spiel jetzt von der Mechanik gar nicht wirklich genau beschreiben, denn ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel da bisher reingeguckt. Was ich weiß ist, es ist von den Machern von Root. Und Root ist eines meiner Lieblingsspiele. Dementsprechend freue ich mich da super drauf. Das Wichtigste an dem Spiel ist natürlich, dass die ganzen Völker, die wir da spielen können, asymmetrisch sind. Das heißt, jedes Volk spielt sich anders, es hat andere Mechanismen, mit denen man es spielt, es hat andere Aktionen, die es macht und trotzdem agieren alle Völker zusammen auf diesem Spielplan und haben alle miteinander was zu tun und spielen gegeneinander. Und das war schon bei Root so cool, dass du wirklich, obwohl du ganz anders das spielst als die anderen, ganz andere Mechanik nutzt, dass du trotzdem das Gefühl hast, dass du dazugehörst, dass du mitspielst, dass ihr wirklich sehr konfrontativ auf einen Plan gegeneinander spielen. Und das hat mich so begeistert, dass ich, auch wenn ich über das Spiel noch gar nichts wissen würde, und ich weiß halt schon, dass es bei vielen Leuten gut angekommen ist, auch wenn es sehr schwer sein soll. Aber selbst wenn ich nichts wüsste, aufgrund der Erfahrung mit Root würde ich dieses Spiel blind kaufen. Und ich bin so froh, dass es jetzt auf Deutsch kommen soll. Und ja, wenn das da ist, kommt es garantiert bei mir schnell auf den Tisch.
Ja, ist ein Riesenspiel. Ja, ist auch ein sehr schweres Spiel. Also bei BoardGameGeek hat es eine Komplexitätsrating von 4 von 5. Das ist schon heavy.
Definitiv, aber das ist ja Root im Grunde auch gewesen.
Ja, ja.
Aber wenn man es mal erstmal kann und mal erstmal gespielt hat, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Also es ist natürlich schwer, dass man erstmal alle Völker und die man auch spielt, kennen muss, um zu wissen, wann man wo unterbinden muss, ihren Fortschritt, dass man sie da aufhalten muss, bevor sie halt davonziehen. Daher muss man nicht nur sein eigenes Volk kennen, sondern auch alle anderen Völker. Aber wenn es erstmal drin ist und man die Mechanismen kennt, dann ist es gar nicht mehr so kompliziert. Also daher habe ich große Hoffnung, dass es auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel wird.
Die Besonderheit bei Oath ist, glaube ich, noch, dass man es so spielen kann, dass jede Partie sich auf weitere zukünftige Partien auswirkt.
Also, stimmt, da war was gewesen.
Ja. Ich vermeide jetzt den Begriff Legacy, weil Legacy immer so damit verbunden ist, wie bei Pandemie zum Beispiel, dass man einfach Sachen beklebt und sie mehr oder weniger nicht mehr zurücksetzen kann. Das ist bei Oath anders. Man kann bei Oath auch immer wieder zurückkehren zum Ausgangsspiel und wieder neu anfangen. Aber es ist eben so, dass wenn man Spiele mehrere Partien nacheinander spielt, dann bauen diese aufeinander auf. Das finde ich sehr interessant.
Ja, da hast du recht, genau. Verändert das Spiel ein bisschen, je nachdem, wie das vorige ausgegangen ist, aber nicht so, dass man dann halt das Spiel nicht wieder auf Null zurücksetzen könnte.
Genau, sondern nicht dauerhaft.
Einfach nur, dass man so einen gewissen Fortschritt hat, wie halt beim Empire normal, ne?
Genau.
Also das ist halt typisch.
Okay. Total spannend.
Ja, sehr spannend. Dein nächstes Spiel, Ingo.
Bei mir auf der Liste steht noch ein Spiel, über das ich gar nicht so viel sagen kann. Das erscheint auf Deutsch beim Schwerkraftverlag. Nennt sich Abenteuer in Nimmerland. Abenteuer in Nimmerland spielt in der Welt von Peter Pan und man erlebt dort Abenteuer. Ein Abenteuerspiel. Ganz ehrlich, ich kann nicht viel mehr dazu sagen. Ich weiß nur, es sieht interessant aus. Man hat die Insel und die kann man offensichtlich erkunden. Es gibt Abenteuer zu erleben, eine Story, die viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es interessiert mich einfach im Sinne von, ich möchte mir dieses Spiel angucken. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie Peter Pan ein Kinderspiel ist, weil es ist irgendwie ab 12. Das ist jetzt nicht typisch die Altersvorgabe für ein Kinderspiel. Ich habe aber auch zu dem englischen Adventures in Neverland nicht viele Informationen gefunden.
Ja, was wir sagen können, es ist für 2 bis 4 Spieler. Dauert ungefähr 60 bis 120 Minuten eine Partie. Die Designer sind Bess Damosaux. Oh je, das habe ich garantiert falsch ausgesprochen. Und Bart Lutton und Vicky Svers.
Ich glaube, das sind Belgier, ja.
Genau, und ursprünglich bei Black Box Adventures rausgekommen. War, wie gesagt, ein Kickstarter. Ich glaube, ist noch gar nicht erschienen, weil noch nirgendwo, ne? Also ich glaube, dass Schwerkraft das direkt gleichzeitig dann veröffentlicht wie die englische Variante.
Genau. Also da gab es, meines Erachtens gab es da keinen Kickstarter, in dem man Deutsch gleich mitbecken konnte.
Genau, ja, so war es.
Und das kommt dann eben bei Schwerkraft auf Deutsch. Es geht um Area Movement, Dice Rolling, Storytelling und es gibt variable Spielerfähigkeiten.
Mhm. Finde ich auch sehr interessant. Habe ich aber auch noch nicht mich groß mit auseinandergesetzt. Also ich habe es auch damals beim Kickstarter nur mitbekommen, dass es das geben wird. Aber weil es halt nicht auf Deutsch war, habe ich erstmal die Finger von gelassen. Und als dann hieß, dass Schwerkraft das macht, fand ich es auch erstmal interessant. Habe aber noch nicht mir genauere Sachen angeguckt. Aber auf jeden Fall werde ich das noch tun. Definitiv ein interessantes Spiel, ja.
Ich bin auf jeden Fall gepitcht. So.
Gut, dann kommen wir mal zu meinem nächsten Highlight des Jahres 2022. Das ist auch ein Spiel, was ich schon gefördert habe. Diesmal war es auf GameFound und es ist wieder ein Spiel von einem Publisher, den wir ja schon ein paar Mal hatten, Awaken Realms. Und zwar geht es um die ISS Vanguard. Mhm. Das ist ein Science-Fiction-Spiel für 1 bis 4 Spieler. Dauer ungefähr 90 bis 120 Minuten eine Partie. Es geht darum, dass wir eine Crew aufbauen, mit der wir in einem Raumschiff zu 9 fremden Planeten fliegen. Und dort halt dann bestimmte, ja, nicht Abenteuer, sondern halt Aufgaben und Ereignisse, Hindernisse bewältigen müssen und ja, im Grunde schon so ein was da erleben und jede Welt erkunden und auch dort halt gucken, ob wir Rohstoffe nützliche für uns finden und ob wir fremde Lebewesen, Tiere, wie auch immer, da finden. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe auch da noch gar nicht so viel über die eigentlichen Mechanismen gelesen und mich da schlau gemacht. Aber allein das Thema fand ich so cool, dass ich sagte, okay, also wenn ich mit meiner Crew losfliegen kann und Planeten entdecken kann, da bin ich dabei. Alles andere ist mir total egal.
Okay, spannend.
Warst du also nicht dabei und hast du auch noch nichts drüber gelesen?
Nein.
Ja, dann darfst du direkt weitermachen mit deinem nächsten Spiel.
Okay, mein nächstes Spiel ist, glaube ich, teilweise schon erschienen. Es ist zumindest auch schon, ich habe es bei einigen schon gesehen, so in der Welt von Podcast gehört oder in der Welt von YouTube gesehen. Es ist ein Spiel, was auch komischerweise, von Awakened Realms ist. Die Autoren sind Kamil Kiesla, Robert Plesovic und Lukasz Wlodarczyk. Und es geht um The Great Wall. The Great Wall war auch ein GameFound, glaube ich, der letztes oder vorletztes Jahr gelaufen ist. Und da gab es dann die Super Deluxe Mega-Version mit ganz vielen Miniaturen und Plastik. Und es gab eine Version mit Miepeln aus Holz. Und diese Version mit Miepeln aus Holz, die kommt jetzt auch dieses Jahr auf Deutsch im Vertrieb von Asmodee auf den Markt. Und über dieses Spiel habe ich sehr viel Gutes gehört. Ich bin damals nicht da eingestiegen. Ich hatte dann beim Late Pledge mir gedacht, oh, steigst du vielleicht ein in diese Holzversion? Die war auch gar nicht mal so teuer für Crowdfunding-Verhältnisse. Aber ich habe es damals gelassen. Ich bin nicht eingestiegen. Und jetzt, als die ersten Exemplare aufgepoppt sind, habe ich doch sehr viele sehr gute Sachen gehört über dieses Spiel. Das Spiel kann sowohl kooperativ als auch kompetitiv gespielt werden. Hat auch einen Solo-Modus. Und es geht im Endeffekt darum, die chinesische Mauer zu verteidigen gegen den Ansturm der Mongolen. Und die Spieler sind jeweils Generäle, können dieses Spiel, wie gesagt, einmal kompetitiv spielen. Also da geht es dann darum, wer ist der erfolgreichste General. Aber es geht eben auch kooperativ, gemeinsam sozusagen gegen den Feind zu kämpfen. Und da habe ich sehr viel Gutes gehört und deswegen sind meine Glocken dort angegangen.
Dann kann ich dir gern davon mehr erzählen, denn ich habe es schon 2-mal gespielt.
Ach so, ja, gut. Warum erzähle ich dann darüber?
Ja, ich habe das mit einer Freundin, die es in Englisch gefördert hat, habe ich das schon 2-mal gespielt. Das Spiel ist auf jeden Fall ein Highlight. Ich fange mal mit meiner Kritik an, Meine Kritik ist, dass es sehr lange dauert. Also wir haben es immer zu dritt gespielt und es hat wirklich, wirklich lange gedauert. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden offiziell angegeben sind als Spielzeit, aber wir haben mindestens 4 Stunden gespielt. Also gefühlt, sagen wir vielleicht mal so nur 3,5, aber es war schon sehr lange.
Auf der Packung steht 120 bis 180 Minuten. Das ist schon sehr lang.
Genau, also es ist auch, also es ist mindestens, würde ich sagen, die eher 180, also 3 Stunden. Also es mag sein, dass wenn man jetzt wirklich spielen sehr gut kann und jeder von den Spielern kennt alle Karten und alle Aktionen, die er spielen kann, dass es dann vielleicht schneller gehen könnte, dass man dann eher auf die 2,5 Stunden kommt. Aber es ist wirklich ein sehr langwieriges Spiel. Man spielt halt relativ lange, man muss auch relativ viel überlegen. Vor allem, weil auch die eigenen Aktionen kann man natürlich schon vorher versuchen zu planen, aber man ist stark davon abhängig, was der Spieler vor einem ausgewählt hat. Und man muss auch stark überlegen, was die Spieler nach einem auswählen könnten. Denn es gibt so einen Mechanismus in dem Spiel, dass beim Worker Placement, wenn man bestimmte Felder alleine ausführt und kein anderer ist, da ist es quasi ein bisschen, im chinesischen Stil ist es dann so ein bisschen eine Schande gewesen, wenn man dann alleine quasi diese Aktion ausführt, ne? Wenn man das nicht mit anderen Leuten zusammen gemacht hat, dann ist man entweder, keine Ahnung, ob man dann als Feigling dasteht oder ob man da als, keine Ahnung, irgendwie. Jedenfalls ist es halt eher negativ, wenn man eine bestimmte Aktion alleine ausführt und deswegen muss man halt hoffen oder kann auch mit Leuten reden und sie darum bitten, dass sie mit einem diese Aktion ausführen. Aber der Erste, der da hingeht, muss halt das Risiko eingehen, dass vielleicht kein anderer hingeht. Und deswegen ist es halt auch so, was machen die anderen, was wollen sie machen, was macht da Sinn und gehen sie auch dahin. Und dann so eine andere Aktion, die man ausführt, werden halt sehr stark oder werden überhaupt erst ausgeführt, wenn die Aktionsleiste voll ist, also wenn da mehrere Arbeiter stehen. Dann kann man selbst mehrere hinstellen, aber man kann auch andere hinstellen. Wenn ich jetzt nur meine hinstelle, dann kriege ich halt mehr von der Aktion und andere weniger. Und wenn ich halt selbst nur 1, 2 hinstelle und die anderen stellen mehr hin, kriege ich halt weniger und die mehr. Also es ist schon sehr komplex, sehr viele Möglichkeiten. Dann hat man ja immer diese Kartenauswahl vorher, wo man da vorher festlegen muss, was spiele ich diese Runde für eine Karte. Und dann steht auf diesen Karten auch immer drauf, wenn der andere die andere Aktion spielt, dann kriegst du nochmal einen extra Bonus. Dann musst du halt auch überlegen, spielt der jetzt vielleicht diese Aktion oder vielleicht diese Aktion. Und das ist dann auch für so ein Nachdenken, was könnten die anderen jetzt spielen, was werde ich spielen und wie auch immer. Und dann, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel ineinander verschachtelte Sachen, die man beachten muss. Dann kommt jedes Mal halt diese Phase, wo dann die Mongolen angreifen und da muss man halt da wieder aufpassen. Und auch da beim Kampf will man dabei sein, weil sonst kriegt man auch Schaden, wenn man nicht dabei ist. Und wenn man mal halt zu viel investiert und verliert halt und schafft es halt nicht zu verteidigen, dann sterben halt auch die Figuren, die da sind. Und das, ja, also man ist halt immer sehr, sehr viel, was man beachten muss, sehr, sehr viel, was man machen kann. Und es dauert halt wirklich sehr lange. Das ist so ein bisschen der Nachteil und gleichzeitig auch der Vorteil, weil du halt so viele coole Sachen tun kannst und weil du halt überlegen musst, was der andere macht und so, wenn es gegeneinander gespielt wird. Und das ist halt dann auch wiederum sehr cool. Aber wie gesagt, es dauert halt sehr lange.
Ja, der Kampf gegen die Mongolen war halt eben auch, ne?
Langwierig auf jeden Fall. Schwierig und langwierig.
Langwierige Geschichte.
Ja, aber sehr cool. Also wir haben auch die Version mit den Miniaturen gespielt und das sieht echt cool auch aus. Also ich habe auch diese Version übrigens auch gefördert und bei mir kommt diese Version dann hoffentlich auch jetzt bald dann auf Deutsch.
Ich habe nur die Holzversion vorgestellt.
Gut, das war The Great Wall von Awaken Realms. Dann kommen wir zu meinem letzten Spiel für heute. Ich habe hier noch auf der Liste schon wieder mal, ich habe das ja im letzten Teil, im ersten Teil hatte ich ja auch schon 2 Spiele von dem Verlag. Jetzt kommt schon das 3. Spiel dieses Verlages. Wieder in Deutsch bei Frosted Games. Wieder ein Kickstarter, ursprünglich von Fantasia Games. Endless Winter. Endless Winter, ein Spiel für 1 bis 4 Spieler, Dauer ungefähr 60 bis 120 Minuten. Designer ist Dan Kordonski, Publisher, habe ich schon gesagt, Fantasia Games, auf Englisch und auf Deutsch Frosted Games.
Und der Illustrator ist Miko.
Genau, Miko, der ist daher bekannt, da der schon für verschiedene Reihen
Westfrankenreich
und Nordseesaga. Hat er schon jede Menge gemacht, genau, und daher ist er sehr relativ bekannt. In dem Spiel ist es vor allem eine Mischung aus Worker Placement und Deckbuilder, was ja bekannterweise schon bei einigen Spielen sehr gut funktioniert hat. Nehmen wir Anak oder Dune. finde ich sehr cool, dass man halt da sowohl sein Deck aufbaut, als auch seine Worker einsetzt. Ja, und dann will man halt seinen Stamm in der Winterzeit spielt in der weiten Vergangenheit und wir spielen da halt so ein Volk, das da um sein Überleben quasi in der Eiszeit ein bisschen kämpft und sich ausbaut und Säbelzahntiger jagt wahrscheinlich und so. Also fand ich sehr cool, wie gesagt, von der Grafik sieht es toll aus, von dem Prinzip her klang es gut. Gibt es auch mit Miniaturen dabei und ja. Da freue ich mich auch sehr drauf. Hast du schon mal gesehen, das Spiel? Hätte das irgendwas? Hast du mal irgendwas drüber gehört?
Ja, gelesen und gehört, aber das gehört ja auch dazu. Das war so ein Zeitabschnitt letztes Jahr im Sommer, Ende Frühjahr, Sommer, keine Ahnung, wo alle möglichen Sachen, so auch gerade bei Frosted Games über Kickstarter, also im Englisch über Kickstarter finanziert wurden, mit Frosted Games als deutschem Publisher. Das war das Endless Winter, das war das Frostpunk, später dann das Drunagore, die alle mega interessant klingen. Aber das hätte sich aufsummiert, ich bin nicht eingestiegen.
Aber auch hier wirst du ja die Chance wieder haben, wenn du es haben möchtest. Da wird es auch wieder bei Frosted Game auf jeden Fall die Version in den Handel kommen.
Es ist halt diese Grafik, diese Illustration ist natürlich, dieser Künstler hat ja halt seinen eigenen Stil und er ist sofort zu erkennen. Rein spielmechanisch habe ich mich noch nicht allzu viel damit auseinandergesetzt. Aber es ist, was du erzählst, auf jeden Fall einen Blick wert, möchte ich sagen.
Gut, dann dein letztes Spiel, Inge, für heute.
Mein letztes Spiel für heute, ja. Mein letztes Spiel für heute ist auch bereits auf Englisch erschienen, auf der Messe in Essen letztes Jahr und kommt dieses Jahr im Frühjahr bei Kosmos raus. Weißt du, worum es geht?
Bei Kosmos kommt es raus und es ist schon auf Englisch erschienen.
Es war auch so ein kleiner Titel, so, ich möchte das Wort Hype-Titel vermeiden, aber es war so ein, oh, das Spiel kommt hier raus, das sollte man sich jetzt kaufen. Und dann gab es aber, eine Woche vor der Messe, gab es aber die Meldung, dass es auf Deutsch bei Kosmos rauskommt. Es ist auf Englisch bei AEG erschienen und es nennt sich Cascadia.
Ah, deswegen hat es mir jetzt nichts gesagt, weil es ist ein Plättchenlegespiel.
Ein Plättchenlegespiel.
Nicht mein Favorite-Bereich.
Ja, aber es geht um Tiere.
Das wiederum okay.
Ja, also dieses Spiel ist, ich denke, kein Geheimtipp mehr. Es war auf der Messe sehr, sehr hoch gelobt im Vorfeld, was ja immer sehr spannend ist, weil es faktisch ja kaum einer gespielt hat bis dahin. Und es wurde dann im Vorfeld der Messe bekannt gegeben, dass das Spiel jetzt im Frühjahr 2022 auch auf Deutsch erscheint, eben bei Kosmos. Und ja, deswegen steht es auch bei mir auf der Liste. Es ist eigentlich ein zugängliches Familienspiel, was aber auch Kennerspieler ihren Spaß haben können. So wird es zumindest beschrieben. Im Endeffekt vergrößert man Plättchen für Plättchen die Landschaft und versucht dabei, die Tiere möglichst passend bei sich anzulegen. Also man hat Plättchen mit Landschaften, die legt man aus und versucht dann eben, die Tiere passend dort draufzulegen. Da gibt es in der Mitte eine Auswahl an Karten, die sozusagen zeigen, welche Tiere wie gelegt werden möchten. Und das versucht man dann eben einfach umzusetzen. Also es ist wir haben jetzt hier schon wirklich auch über ein paar sehr anspruchsvolle, große Spiele gesprochen. Ich glaube, das ist jetzt eher ein Spiel so in der Richtung wie Calico, wenn man das jemand kennt. Einige sagen auch, es wäre eine Art Azul-Killer. Es würde Azul vom Thron stoßen. Das weiß ich nicht. Ich habe es, wie gesagt, selbst nicht gespielt. Aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken.
Das Einzige, was ich über das Spiel weiß, ist, dass es sehr ähnlich und ein bisschen, also das ist so die allgemeine Meinung, vielleicht auch ein bisschen besser als Calico sein soll, was ja letztes Jahr rauskam. Das ging ja da um so ein Flicken.
Es war ein Katzenspiel, so das mit Katzen eigentlich gar nichts zu tun hatte. Ja, sondern genau. Im Endeffekt war es ein Patchwork für mehr Leute mit Musterlegen.
Genau, und das soll es im Grunde ähnlich mit einem Thema ein bisschen, ein bisschen besser, haben sie so in der allgemeinen Meinung gesagt. Aber da ich beide Spiele nicht kenne, kann ich das nicht beurteilen. Aber zumindest das ist das, was ich über das Spiel weiß.
Ja, Calico zum Beispiel macht mir auch grundsätzlich Spaß. Ich bin halt jetzt nicht der große Katzenfan, der jetzt sagt, oh, was sind das alles für schöne Katzen? Ja, es ist süß. Ich habe auch nichts gegen Katzen. aber das hat bei mir jetzt nicht getriggert. Es ist ein schönes Puzzlespiel. Ob dir eine Katze oben drauf liegt oder ein Walfisch, ist mir dann egal. Aber es ist ein schönes Spiel. Bei Cascadia bin ich mal gespannt, ob das in eine ähnliche Richtung geht. Die Vorschusslorbeeren waren relativ hoch.
Dann schauen wir doch mal. Perfekt. Ich glaube, wir haben wieder ungefähr unsere halbe Stunde rum. Ich würde sagen, dann haben wir hier unsere Vorschau auf das Spielejahr 2022 erfolgreich abgeschlossen. Es gibt natürlich noch jede Menge andere schöne Spiele und wir könnten natürlich theoretisch noch 2, 3 weitere Folgen aufnehmen und unsere Spiele, auf die wir uns freuen, aufzählen. Aber ich denke, mit diesem schönen kleinen Vorgeschmack auf das Jahr 2022 können wir das jetzt hier auch abschließen und bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wünschen euch noch viel Spaß beim Spielen und hoffen, dass ihr alle ein genauso schönes, wie hoffentlich auch wir, Spielejahr 2022 erleben werdet.
Deinen Wünschen schließe ich mich natürlich gerne an und wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen schönen Tag, eine gute Zeit und würde mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder reinhören könntet. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute.
Macht's gut, ciao.
Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an brettspielmonster@gmail.com.
Oder besucht unsere Facebook-Seite Brettspielmonster.
Oder besucht unseren Discord-Server.
Oder folgt uns auf Twitter unter @brettspielmon.
Oder auch bei Instagram unter @brettspielmonster. Wir freuen uns.
Bis bald.